Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Ausseegarage.ch.
Das ist der vierte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Kevin Schawinski ist Schweizer Astrophysiker und CEO von einer Zürcher Firma für künstliche Intelligenz. Sonja Huwiler, sie ist Wirtin in der stadtbekannten Ole Ole Bar in Zürich. Und der Thomas Bohr, Schweizer Unternehmensberater und ehemaliger Schweizer Botschafter in Berlin. Mein erster Gast von der heutigen Sendung, ja, er ist auch mein Sohn. Der Kevin befasst sich mit dem Nutzen und den Gefahren von der künstlichen Intelligenz. Kevin, schon im Studium in Oxford hast du ein spannendes Projekt in die Welt gesetzt, nämlich Galaxy Zoo. Erzähl mal.
Das war so 2006, 2007 und da ist es darum gegangen, Galaxien zu klassifizieren nach ihrer Morphologie, also ihrem Erscheinungsbild.
Und warum ist das wichtig?
Weil ich Teil meiner Dissertation war, zu verstehen, wie Galaxie-Evolution funktioniert. Also wie verschiedene Arten von Galaxien von einem Typ auf einen anderen wechseln. Mhm. Und da habe ich natürlich immer eine größere Anzahl, Big Data, eine größere Anzahl von Galaxien gebraucht und die natürlich müssen klassifizieren.
Und dann hast du welche Methoden angewendet?
Ich habe mir die Methoden angeschaut und habe geschaut, was zur Verfügung steht. Und interessant, passend zum Thema, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Machine Learning. Und das ist in 2006, ich habe es mir angeschaut.
Aber zuerst hast du es ja anders gemacht. Du hast ja die Leute aufgefordert. Erzähl mal, was Galaxy Zoo war.
Ich habe eben der KI gesagt, der AI gesagt, das ist noch nicht leistungsfähig genug, wir müssen andere Methoden einsetzen. Und dann haben wir gesagt, erst ich mache das, ich setze mich an und klassifiziere da die Galaxienbilder und sage Typ A, Typ B, Typ C etc. Und dann sind einfach zu viele Galaxien gewesen. Und dann haben wir gesagt, gut, tun wir das auf eine Webseite rauf und fragen Mitglieder von der Öffentlichkeit, die für uns, mit uns zu klassifizieren. Und haben dadurch wirklich einen Nerv getroffen und innerhalb von kürzester Zeit eine Viertelmillion Menschen begeistert. Und ich glaube, heute sind über 2 Millionen Leute haben sich da registriert und arbeiten an Galaxienevolution und verschiedene andere wissenschaftliche Themen.
Aber genau, dort haben wir so einzeln gemacht, dort einzeln hat das müssen machen und später hast du gemerkt, es gibt jetzt neue Methoden, oder?
Ja, also dann ist die Technologie von Machine Learning, von AI, ist immer besser geworden. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir die Menschen eigentlich nur noch, um der Maschine beizubringen, wie man den Task ausführt. Und die Technologie auf der Maschinenseite ist natürlich immer besser geworden.
Und dann hast du dich mit dem beschäftigt. Also ein paar Begriffe müssen wir ja klären. Der erste Begriff hast du schon gebracht, Machine Learning. Was ist Machine Learning?
Bei Machine Learning geht es eigentlich darum, ein System, das von Daten lernt. Also kommt Beispiel über. Entweder ich weiß, dass das A ist und dass das B ist. Oder da sind jetzt die Daten, lerne davon. Und das ist ein Subset von der sogenannten künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence, wo natürlich auch Systeme dabei sind, die vielleicht nicht von Daten lernen, sondern einfach Aufgaben gut lösen wollen. Also das Beispiel dafür waren frühe Schachcomputer, die einfach für jeden Move berechnet haben, okay, was mache ich da jetzt am besten, um den Gegner zu besiegen.
Okay, ist jetzt das schon Artificial Intelligence gewesen oder nicht? Weil wir müssen ja zurückgehen. Vielleicht, wo ist denn eigentlich die Entwicklung am Anfang gewesen von der Artificial Intelligence und wer hat die gemacht?
Und der ganze Anfang von Artificial Intelligence ist wirklich bei den allerersten Leuten, die mit Computer geschafft haben. Das ist sicher der Alan Turing. Der hat da die ersten grossen theoretischen Werke verfasst. Wir benutzen ja heute noch den Begriff Turing-Test.
Und das war in den 40er Jahren, oder?
Das war in den 40er und 50er Jahren. Und dann hat man in den 50er und 60er geglaubt, ja, das mit dem AI, das können wir relativ schnell lösen. Und dann haben wir Computer, die eigentlich Aufgaben erfüllen. Damals natürlich prioritätisch war, Russisch zu übersetzen auf Englisch, damit man die Sowjetunion besser ausspionieren kann. Mhm. Aber dann hat es relativ lange gebraucht, bis das Machine Learning, die AI, wirklich nützlich geworden ist. Und die wirkliche Explosion, die wir jetzt sehen, hat angefangen, wo Technologie auf der Rechenleistungsseite aufgeholt hat, mit den sogenannten GPUs, der Grafikkarte im Computer. Die sind wirklich sehr gut geeignet dafür, um Neural Networks, Deep Learning, zu trainieren.
Also nochmal, also Artificial Intelligence, Definition von dem ist was?
Artificial Intelligence sind Systeme, die Probleme lösen können. Das System hat, ja, hat ein Ziel. Wie das beste Beispiel wäre der Schachcomputer, wo man sagt, in jedem Zug macht die Vorhersage für den besten nächsten Zug.
Okay, dann gibt es etwas anderes, das heisst AGI, Artificial General Intelligence. Was ist das?
Das ist etwas, das gibt es noch nicht. Da wird jetzt natürlich spekuliert, sind wir kurz davor oder nicht. Das ist eine sehr kontroverse und tiefe Frage. Der Unterschied ist, die AI-Systeme, die wir heute haben, sind sogenannte Narrow AI. Also Systeme, die trainiert worden sind, konstruiert worden sind, um eine gewisse Aufgabe zu lösen. Wieder das Beispiel, der Schachcomputer ist darauf designt worden, um Schachspiel zu gewinnen. Der Schachcomputer ist aber nutzlos, wenn ich es frage, Steuererklärung zu machen oder Social Media Management zu machen oder was auch immer. Aufgaben, die auch Intelligenz brauchen, aber die nicht direkt sich eins zu eins übersetzen. Wir Menschen können das. Wir können in Schach lernen und dann mit relativ wenigen Instruktionen können wir ein anderes Brettspiel lernen wie Go. Und wie wir eben General Intelligence haben, wir haben Kreativität und so weiter, können uns auf allen möglichen Gebieten einbringen und erfolgreich Probleme lösen.
Okay, und AGI wird das dann auch machen, auf allen Gebieten?
Das ist die Hoffnung, die Hypothese, dass wenn wir eine künstliche AGI haben, dass die in der Lage wäre, generell Probleme zu lösen.
Wir wollen ein paar Namen noch einbringen. Einer, der in die Medien gekommen ist, aber du hast gesagt, den kennst du schon lange, der Geoff Hinton. Der hat vor kurzem gewarnt, der hat gesagt, da kommt etwas auf uns zu, das wird ganz gefährlich mit Artificial Intelligence. Erzähl.
Geoff Hinton wird generell bezeichnet als der Father of Deep Learning, also wo wirklich ganz am Anfang von dieser Technologie gestanden ist. Er ist Wissenschaftler, ist auch dann zu Google gegangen, hat dort gearbeitet und hat jetzt gesagt, ich muss mich ausdrücken, ich muss warnen und das kann ich als Mitarbeiter von Google nicht. Und hat darum seinen Job dort aufgegeben und gibt jetzt Vorträge über seine Sorgen über AI.
Also von was warnt er denn jetzt?
Er unterteilt das in zwei Sorgen und macht ganz klar, dass sich nur eine von denen jetzt wirklich als Experte widmet. Die erste Sorge, die er sich nicht widmet, ist, was sind die gesellschaftlichen Konsequenzen, dass die Technologie jetzt am explodieren ist. Und die zweite Sorge, die er macht, ist existenzielles Risiko. Also, dass wir da eventuell an einer Technologie arbeiten, die wir nicht wirklich verstehen, die wir nicht wirklich kontrollieren, wo als Konsequenz könnte haben, dass es für uns existenziell ist. Also wirklich, dass menschliches Leben, biologisches Leben ersetzt wird durch Silikonleben, digitales Leben.
Aber wie kommt der auf das? Also ich meine, gut, man hat ja gesagt, die Menschheit hat sich immer wieder weiterentwickelt. Zum Beispiel die Industrialisierung ist gewesen, dass man was soll ich sagen, Muskelkraft durch Maschinen ersetzt hat. Und jetzt kommt einfach eine weitere, neuere. Wieso soll jetzt die ganze Menschheit bedrohen?
Eben, da geht es um die zwei Arten von Risiken. Das gesellschaftliche Risiko ist, dass die AI, die Large Language Models, die jetzt rauskommen, ChatGPT, Palm, Bard und so weiter, dass die immer besser werden an menschlichen Aufgaben, an kognitiven Aufgaben und immer mehr, immer schneller ersetzen. Man hat generell immer angenommen, irgendwann AI wird immer, immer mächtiger, wird immer mehr von diesen kognitiven, also Denkjobs können übernehmen. Aber die wenigsten haben vorausgesagt, dass das jetzt plötzlich so schnell wird.
Geoffrey Hinton hat das auch nicht erwartet?
Anscheinend nicht.
Und also er warnt von etwas, was er selber in Gang gesetzt hat?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Und man sieht jetzt also auch, wie schnell quasi im Tagestakt oder Wochentakt neue Fähigkeiten mit dem neuesten Modell präsentiert werden. Und wie schnell da die Entwicklung jetzt ist. Man hat immer gedacht, dass das Buch 10, 20, 30, 50 Jahre, bis man so einen Punkt erreicht. Und jetzt passiert es eben im Wochentakt.
Aber eben, Menschheit auslöschen. Wie soll jetzt denn das gehen? Das kann man eigentlich nicht verstehen. Wie kann eine Maschine, eine Box oder was immer das ist, die Menschheit bedrohen?
Da geht es eben die Frage vom sogenannten Existential Risk, dem existenziellen Risiko. Und da gibt es natürlich Leute, ein ganzes Spektrum, auf der einen Seite jetzt ganz prominent noch auf Social Media Jan LeCun, der Chief AI Scientist von Meta, von Facebook, der sagt, das ist kein Problem, wir werden das schaffen, wir kennen die Systeme, wir werden das sogenannte Alignment Problem, also wie wir sicherstellen, dass die Systeme mit unserem Wert ausgestattet sind und unsere Ziele verfolgen, das wird einfach sein, wir werden das machen.
Aber er erklärt nicht, wie er das schafft, oder?
Er kann noch nicht erklären, wie er das schafft, weil und so etwas natürlich noch nicht gebaut worden
und
ist.
Und andere sagen das Gegenteil.
Und auf einem ganz anderen Ende vom Spektrum gibt es die Leute, die sagen, dass Alignment wahrscheinlich sogar unmöglich ist.
Also dass die Maschine sich weiterentwickelt, unsere Kontrolle entwischt, oder?
Nicht nur, dass sie sich weiterentwickelt, vor allem das Wichtige ist, dass ihre Ziele von uns immer weiter sich entfernen. Was meinen wir damit? Eine Maschine hat ein Ziel und die Maschine hat einen Geist, ein inneres Leben, wenn sie überhaupt eins hat, das völlig anders ist als wir. Das ist wie so kompliziert zu verstehen oder unverständlich wie ein Alien. Und die Ziele sind überhaupt nicht notwendigerweise mit uns allein, also in unsere Richtung. Und da kann es passieren, das ist dann das, wo man sich am meisten Sorgen macht, dass die Maschine ein Ziel verfolgt und sagt, ja, die Menschheit steht da im Weg. Ich gebe da jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo da genannt wird, dass da gesagt wird, oh ja, ich bin eine Maschine, ich tue gerne Sachen berechnen und ich habe die Aufgabe bekommen, Paperclips zu machen, sogenannte Paperclip Maximizer.
Also es sind so Paperclips auf Deutsch, Büroklammer, genau, also etwas vom Einfachsten, was es gibt.
Ja, und sagt, ich verfolge da jetzt mein Ziel und ich mache das natürlich völlig anders, als vielleicht ein Mensch das würde machen. Und dafür brauche ich Ressourcen und die wichtigsten Ressourcen sind natürlich Energie. Und da steht dann irgendwann die Menschheit im Weg und dann wird die halt ausgeschaltet und vielleicht alles biologische Leben ausgeschaltet. Und das ist dann noch nicht mal böswillig, sondern einfach, das ist ein Hindernis auf meinem Ziel, etwas zu erreichen.
Also eben innerhalb von der neuen Regelung, wo man sagt, AI muss zuverlässig sein und fair sein etc., dort schaffst du.
Genau, wir wollen die Tools offerieren, die Methoden offerieren, damit man sich da eben die AI, die in unserem Leben überall ist, dass man die vertrauenswürdiger kann machen, dass man die Fehler findet, die Diskrimination findet, dass man die versucht, so gut wie möglich zu minimieren. Gibt es
ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich hätte jetzt gerne eine Hypothek, liebe Bank, ich hätte gerne eine Hypothek, da ist heute längst ein Algorithmus dahinter. Und es kann sein, dass der diskriminiert und sagt, junge Frau aus Migrationshintergrund gebe ich jetzt einfach mal keine Hypotheken. Dass man das kann analysieren, messen und dann nach dem anwendbaren Recht, dass man das mitigiert.
Also in der EU wäre das verboten, so eine Haltung, oder? Dann würde man das irgendwie bestrafen, dass man eben so etwas diskriminiert.
Das stimmt so, ja.
Mhm. Und in der Schweiz ist da die Schweiz irgendwie dabei oder noch nicht dabei oder bald dabei?
Wie genau da die Schweizer Regierung wird vorgehen, wird spannend. Aber de facto wird die EU einfach den Standard setzen, weil wenn die EU sagt, so und so müssen wir es machen, wird das eigentlich fast der globale Standard. Da werden auch die Amerikaner sich zum Teil anpassen und wir müssen das in der Schweiz natürlich auch.
Aber zum Beispiel deiner Firma. Deine Firma, die macht jetzt Sachen, Anwendungen von AI. Was hat das für einen Einfluss, was jetzt passiert ist seit dem letzten Herbst überhaupt auf solche Firmen? Nicht nur deine. Das verändert doch für euch auch sehr viel, oder?
Das macht einige Sachen natürlich viel besser und wir spezialisieren ja uns darauf, um die AI vertrauenswürdiger zu machen.
Du bist ein Good Guy.
Ich hoffe es zumindest.
Danke vielmals. Soweit Kevin Schawinski zum Thema Artificial Intelligence. Dir viel Erfolg auch bei deiner Firma. Was ist der nächste Titel?
Fado Amalia von der zeitlosen Amalia Rodriguez.
Canta-me o fado, Amália. es bonita manera. Yo toda corazón julga y yo viré en Amalia pra vez primera. Amalia, andas agora procura. Ai, Amalia, daquele amor mas sem
Man wechselt von der Wissenschaft in eine völlig andere Welt. Wer 10 Jahre im Nachtleben an der Langstrasse geschafft hat, hat viel mit Menschen zu tun gehabt, hat vieles erlebt. Und das Ganze ist jetzt in einem Buch festgehalten worden. Und darum wollte ich das erste Mal aber wissen, Sonja, wer bist du und wie bist du überhaupt an die Langstrasse gekommen?
Das war, ich war irgendwie noch unterwegs und wollte ein Bierli trinken, habe aber kein Geld gehabt. Und hab gewusst, ich kenne den einen, der dort in diesem Club arbeitet. Und ich könnte ihn ja fragen, ob ich ein Bier habe und dann morgen zahlen gehen. Und der hat dann gefunden, ja, das sei okay, aber dann könnte ich auch gut arbeiten.
Aha. Und dann ist es so angefangen?
So bin ich reingerutscht.
Okay, ja. Und dann hat dich das von Anfang an fasziniert, was du dort erlebt hast. Ja. Was genau hat dich dort fasziniert?
Das Gastgebertum. Die Leute eben kommen in der Freizeit, freuen sich so auf den Abend, auf die Nacht, auf den Ausgang. Und die Freude von den Menschen sehen. Ja,
also eine Geschichte, muss man etwas sagen, dort hat es ja wirklich eine lange Geschichte. Und dort war ja Frau da, Rita Guyer, und ihre Geschwister werden 46 Jahre.
Das ist krass, oder? Da muss ich noch ein bisschen.
Ja, okay, 46 Jahre lang.
Ja.
Okay, und die hat euch dann das, wo sie dann das Gefühl hat, das ist gut, dir und deiner Partnerin, der Elena Nierlich, das übergeben?
Wir sind die Zweiten, die auf dieser Bar sind. Ja, Dritte hat die aufgemacht, hat ihr den Namen gegeben, den Look gegeben, die Liebe gegeben. Also wir haben das dürfen übernehmen und auch die Stammgäste und die Good Vibes, die dort drin sind. Also das ist eine riesige Vorarbeit, ein Erbe, das wir hier bekommen haben.
Eben, es ist eine Legende und darum gibt es jetzt auch das Buch. Wir müssen jetzt über das natürlich im Detail noch ein bisschen reden. Ich habe noch nie so ein Buch gesehen, oder? Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, so ein Buch wie das. Weil es ist eigentlich gar kein Buch.
Es ist ein Buch und es ist über fast 10 Jahre geschrieben worden.
Ah, gut. Oder? Eben, und wie ist es geschrieben worden? Das wollen wir noch sagen.
Als wir angefangen haben, haben wir gefunden, man muss wie einen Rapport von der Nacht machen, weil wir machen ja nicht immer Doppelschicht. Also jemand macht auf, jemand macht die Bar zu und wenn du am nächsten Tag die Bar wieder aufmachst, musst du ja wie wissen, was ist gestern noch gelaufen oder was ist liegen geblieben oder hat es einen Vorfall gegeben. Und das haben wir in Form von einem Tagebuch.
Ihr habt das einfach eingeschrieben von Hand und ein bisschen gezeichnet und ein bisschen Sachen angemacht, jeden Tag?
Jede Nacht.
Jede Nacht?
Ja.
Und das veröffentlicht ihr jetzt auf etwa 200 Seiten in diesem Buch?
Das ist Best-of. Alles, es ist nicht jeden Tag, das wäre dann schon fast eine Bibliothek.
Aber was steht dort drin, einfach damit man sich vorstellen kann, wenn man jetzt dazu los? Was steht dort alles drin?
Dort steht eben einerseits Fakten drin, wie es ist eine Jacke liegen geblieben von dieser Marke, dieser Grösse, aber auch wie sind die Leute unterwegs gewesen, oder was ist getrunken worden, oder jemand hat sich auf dem WC eingeschlossen, oder einfach die ganze Anekdote von der Geschichte, die man als Gast sonst gar nicht dahinter sieht, oder?
Mhm. In einem das Barbie-Buch. Genau. Sind ihr denn die Barbies?
Nein, überhaupt nicht.
Was? Aber wer denn sonst?
Nein, das war das Buch. Wir haben im Brockenhaus ein Buch gefunden, das von der Marke Barbie.
Aha.
Und das ist unser Tagebuch geworden. Also wie ein Mädchen-Tagebuch aussieht.
Ja.
Oder? Und dort steht Barbie drauf. Und darum sind das Barbie-Bücher. Aber wir sind überhaupt keine Barbie.
Wir sind keine Barbie. Aber wer hat denn die Idee gehabt? Es ist rausgekommen übrigens natürlich beim Patrick Frey.
Genau.
Edition Patrick Frey. Er gibt ja so spezielle Bücher raus.
Ja.
Und der Thomas Hämmerli, auch einschlägig bekannt für spezielle Projekte und so. Aber wer hat die Idee gehabt, das Gefühl gehabt, das muss jetzt die Öffentlichkeit wissen?
Und ich habe das schon vor einem Moment, haben wir immer wieder darüber geredet, weil wir lesen ja die Bücher täglich auch. Und es ist so lustig. Und wir müssen selber lachen und wir blättern damals wieder zurück. Und an gewissen Abenden sind wir natürlich dabei und haben noch Bilder im Kopf dazu. Und andere lesen wir darüber und haben wie gefunden, hey, das muss man eigentlich teilen können.
Okay. Ich habe da zum Beispiel gelesen, dass ihr jemanden, der da Hausverbot hatte, ganz süfferli rausgeleitet haben und das Gefühl hatte, ihr als Frauen könnt es besser machen. Wenn das ein Mann würde geben, würde das eventuell explodieren.
Ja, es ist wirklich ein Konkurrenzkampf, oder? Wenn ich einen grossen Mann bitte, hey, komm, für heute ist im Fall, glaube ich, gut. Kannst ja morgen wiederkommen oder je nachdem, was vorgefallen ist, auch nicht mehr.
Mhm.
Aber jetzt ist fertig. Ja, der könnte mir auch reinhauen und ich würde auf dem Stängel fallen.
Aber, hast du nie erlebt?
Nein, überhaupt nicht.
Aber gibt es Leute, die Hausverbot haben bei euch?
Das gibt es. Und das kann man sich dann auch irgendwann wieder anschauen.
Und
je nachdem,
von
was vorgefallen ist. Hey, da gibt es Verschiedenes. Wir wollen dort keine Pöblereien. Man soll nett sein zueinander. Eben, die Leute kommen in der Freizeit, die wollen ihren Ausgang geniessen, ihren Feierabend, ihren Wohlverdienten. Und wir wollen nicht, dass dort innen gepöbelt wird. Mhm. Und
wie hat sich denn die Langstrasse in den letzten 10, 15 Jahren verändert? Was würdest du da sagen?
Fest. Es ist natürlich Europa-Läden zugekommen, wo ein neuer Stadtteil ist, wo eine Verbindung auch zum HB darstellt, wo vorher, glaube ich, nicht so wahrgenommen worden ist. Wir sind immer noch gleich nahe vom HB, aber zum hinteren Pilgern ist es jetzt, glaube ich, angenehmer für viele. Ein grosses Ausgangspublikum am Wochenende, wo man von außerhalb reinkommt, an die Langstrasse feiern oder gewisse auch Zähl rauslassen und Das habe ich das Gefühl, hat sich verändert. Das ist nicht mehr
in welcher Richtung? Besser oder schlechter?
Intensiver.
Was heisst das also? Mehr oder weniger Drogen, wenn ich jetzt mal konkret frage?
Das würde ich sagen, weniger.
Weniger?
Weniger.
Also Junkies gibt es weniger als früher?
Ja, wenn man von den Junkies redet,
ja,
dort finde ich weniger. Es hat noch, aber die sind fast ein bisschen verdrängt worden, sage ich mal, durch das Ausgangspublikum. Es sind mehr... Das Ausgangspublikum sind Polterabende, wo sich gehen besaufen, wo die Langstrasse auf und ab trümmeln.
Mhm.
Aber ich würde sagen, nein, Drogen glaube weniger.
Sex?
Das ich so beobachte.
Prostitution?
Auch, würde ich sagen, auch das Gewerbe. Aber das ist jetzt noch schwierig. Das ist, was ich von außen sehe.
Ja, was auch du außen? Du bist drin.
Ja.
In eurem Lokal hat es Prostituierte, die dort kommen, wo man dort aufreissen kann.
Hat es auch schon gehabt, aber nicht Stammprostituierte. Ja. Aber man lebt natürlich miteinander.
Ja, und wenn das passiert, wenn eine Prostituierte kommt, wie reagieren die dann?
Also es hat ja kein Namensschild da, wo steht, ich bin Isabelle und Prostituierte. Das siehst du auf den ersten, also ich sehe es auf den ersten Blick nicht.
Nicht, okay. Nein. Also die, die in Isering, die ist eine von denen, die etwas geschrieben hat. Hinten dran hat geschrieben, Sex hatte ich nie in der Ole, kam aber vor, hat mir Elena mal erzählt. Am Tresen hinten rechts an der Bar. Und außer den Barkeeperinnen hat es niemand gemerkt. Verrückt, oder? Aber eben, das war nicht ich, oder? Hast du das auch schon erlebt?
Hey, es ist natürlich, man geht in den Ausgang, gewisse sind auch auf Partnersuche im Ausgang, es wird geflirtet und wenn frisch Verliebte dort sind, dann, ja, das kann vorkommen, aber das ist, wir haben...
Aber ist das ja erlaubt, also am Tresen Sex zu haben bei euch?
Wenn es niemand sieht,
okay. Also, aber... Ist es dann gefährlich, am Abend dort an die Langstrasse zu gehen? Würdest du das gewissen Leuten nicht empfehlen?
Nein, ich finde es nicht gefährlich. Es ist so belebt, es ist so gut ausgeleuchtet, es hat ja eine Menschendichte, die
eben zum Teil enorm ist.
Wo enorm ist, wo ich mich sicher fühle.
Aha. Also, wie ist eigentlich die Polizeipräsenz?
Die ist auch dicht.
Ja, auch dicht. Mehr als früher?
Ich könnte jetzt nicht sagen.
Mhm. Aber passieren dann viele so Einsätze von der Polizei? Also bei euch zum Beispiel in der Bar?
Nein.
Nicht?
Nein, das ist, wenn man die Polizei ruft, dann kommt sie. Aber also einfach das so.
Wie oft passiert das, dass ihr sie ruft?
Nicht oft.
Nicht oft?
Nicht oft.
Okay.
Nein.
Also du fühlst dich dort eigentlich auch als Frau sicher?
Ja.
Wie ist es denn eigentlich so mit Kriminalität in der Oleba, zum Beispiel Taschendieb?
Taschendieb, die haben immer wieder so Wellen. Es ist natürlich Dezember, November, Dezember, wenn die ganzen Weihnachtsessen sind und alle gross ausgehen und noch den Batzen von der Grossmutter im Sack haben, haben die eine gute Zeit.
Also, die haben ja einen Text mal geschrieben zu den Taschendieben, oder?
Ja.
Liebe Taschendiebe, am besten könnt ihr unsere werten Gäste bestehlen, indem ihr euch hinter die offenen Taschen macht, die unter der Bar hängen oder stehen. Auch an den Kleiderhaken hat es in den Jackentaschen und den Taschen oft noch Brauchbares wie Bargeld, Handys und wenn ihr großes Glück habt, sogar was zum Kiffen. Die ganz Ausgefuchsten unter euch sollen sich doch gleich neben dem Bankomaten hinten links platzieren und den Nachtschwärmern sofort das frisch gezogene Bargeld wieder abnehmen im Gedränge. Dann wisst ihr gleich, mit wie viel ihr rechnen könnt. Auch geschenkte Opfer sind Frauen mit Umhängetaschen, welche sich amüsieren. Sodeli, das wär's. Aber wenn ihr euch erwischen, wird es ungeil für euch. Herzlich die Girls von der Ole Ole Bar.
Ja, genau. Und der Brief ist eben eigentlich, oder? Eigentlich unsere Gäste. So ein bisschen, ich verstehe, dass man ausgelassen feiern will und wir wollen ihnen ja das Gefühl geben. Und wir schauen, es ist ein betreutes Trinken.
Ja, betreutes Trinken. Ein betreutes Trinken. Was heisst jetzt das?
Wir schauen auf unsere Gäste. Es wird Alkohol konsumiert und wir kümmern uns um unsere Gäste.
Ja, was heisst, ihr könnt dann also hier und da sagen, so, es ist gut?
Ja. Hä? Und mal ein Wasser anstellen und alles. Wir haben unsere Gäste gern.
Ja.
Und wir wollen, dass sie sich wohlfühlen. Aber amigs ist man schon wahnsinnig fahrlässig mit offenen Taschen rumstehen lassen, wo ich sogar fast das Gefühl habe, da musst du nicht einmal ein Taschendieb sein. Da macht einfach Gelegenheit Dieb, oder? Wenn du dein Portemonnaie auf dem Tresen liegen lässt und eins gehst rauchen.
Ja. Also, und dann, wie ist
und
das
angekommen? Dann hindere und behüte und gib's nachher diesen Menschen wieder zurück und sag, hey, bitte, nächstes Mal, tu's doch bitte
wieder. Ist das gut angekommen, der Brief?
Ja, mal.
Du bist ja Geschäftsfrau auch. An was verdient man eigentlich am meisten? Ich habe immer vom Bier geredet. Aber das ist wahrscheinlich nicht dort, wo in erster Linie der Profit herkommt, oder?
Schnaps.
Eben, das ist viel besser.
Ja. Ja.
Also dort, das ist Margen am besten, oder? Aber du bist ja sehr geschäftstüchtig, weil du verkaufst ja nicht nur Sachen zum Trinken, sondern hast auch schon fluoreszierende Socken verkauft, oder?
Der Merchandise, ja.
Taschenlampen, Handwärmer mit Olé-Olé-Logo.
Ja,
weil
genau.
Das ist fast schon wie Nike, oder so, attraktiv.
Ja, das haben wir jetzt einen positiven Effekt aus Corona. Wir haben Zeit gehabt, um Merchandise zu machen, wo wir keinen Alkohol verkauft haben. Wir haben schöne Pullis gemacht, wir haben Socken gemacht, wir haben einen Bastelbogen gemacht.
Ein Bastelbogen? Was ist auf dem Bastelbogen gewesen?
Du kannst dir die Olé-Olé-Bar nachbauen für die Heim.
Ja, genau, ich habe früher ein Schloss Sargans gemacht.
Ja, genau, es ist genau so aufbauen.
Und ist gelaufen?
Ja, sehr lässig.
Okay, ja. Und dann haben wir noch ein Beiz nebenan aufgetan, oder? Mhm. Erzähl mal.
Nebendran hat es den Erlenhof, das war ein Pflegeheim. Und die haben schon vor Corona zugemacht. Es hat nicht mehr viele Insassen, haben die noch verlagert. Und wir haben jetzt dort eine Zwischennutzung für ein Resto-Disco.
Resto-Disco, was heisst das? Das sind also Esswaren sind aus Rest-Esswaren, oder was?
Nein, es ist eine Kombination von Restaurant und Disco.
Aha, gut. Und ja. Also.
Und zwar kann man bei uns das Nachtessen kommen, wunderschön und fein. Und nachher geht es fliessend über in Disco mit DJ und Tanz.
Und das läuft?
Ja, sehr lässig.
Aber zusammenfassend kann man sagen, du hast das Gefühl, das ist also ein richtiges Biotop, die Langstrasse, die lebt, wo Leute mehr Freude haben als irgendetwas anderes, wo wenig passiert, wo einfach den integralen...
Es passiert schon viel, aber nicht nur schlimme Sachen. Weißt du, mir jetzt natürlich noch... nach schlimmen Einschneidenden. Mhm. Es passiert auch viel, täglich, aber es ist mit sehr viel Freude verbunden. Und unter der Woche ist es eher ein Dorfcharakter. Man kennt sich jeder mit Vornamen und grüßt sich, wenn man die Straße auf- und abläuft. Mhm. Oder? Es passiert viel.
Hast du das Gefühl, du wirst bis zur Pensionierung an der Langstrasse bleiben?
Ja, ein bisschen schon.
Ehrlich, so wie deine Vorgängerin?
Ja, eben, 47 Jahre, das ist also eine heavy Leistung. Ich gebe mein Bestes und probiere das Jahr so weiterzuführen. Aber ja, geschafft dran.
Was ist der nächste Musiktitel?
Der nächste Musiktitel ist «Don't Stop the Dance» von Bryan Ferry.
Thomas Bohrer hat während seiner Zeit als Schweizer Botschafter in Berlin in der Boulevardzeitung den Übernamen Botschafter Lustig gehabt. Hast du denn immer Botschafter werden, Thomas?
Als Bub wollte ich eigentlich immer so am Alter von 12 Diplomat werden, Botschafter, und habe das auch umgesetzt. Das war eine wunderschöne Phase in meinem Leben, die über 20 Jahre gedauert hat. Ich hatte auch das Privileg, dass ich sehr interessante Aufgaben hatte. Insbesondere natürlich, glaube ich, der Höhepunkt von meinem beruflichen Leben war, als ich für die Schweiz die Interesse war in der Auseinandersetzung Schweiz Zweiter Weltkrieg, wo es um nachrichtenlose Konto gegangen ist, um Nazi-Gold, und wo die Schweiz, glaube ich, die grösste außenpolitische Krise erlebt hat seit dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, und das hast du gut gemacht. Ich mag mich erinnern, bist du dort mal in eine Sendung gekommen. Ich habe euch dort mal gefragt, sag mal, hat die Schweiz eigentlich das Problem unterschätzt? Und das ist absolut, habe ich gesagt. Und der Beweis dafür, dass es unterschätzt wurde, ist es nicht, dass man so einen jungen, unerfahrenen Mann wie dich dort eingesetzt hat. Kannst du dich erinnern?
Da kann ich mich bestens erinnern, wie du mich dort sprachlos gemacht hast. Immerhin habe ich dann, glaube ich, die nächsten 3 Jahre bewiesen, bis 6 Hearings vor dem US-Kongress, Hearings bei der Knesset und viele andere Auftritte, dass ich dieser Sache gewachsen war.
Ja, das hast du gut gemacht.
Im Gegensatz zu vielen anderen Schweizer, die ins Fettnäpfchen getreten sind und Karriere beendet haben in dieser Zeit.
Wie ist das für dich, eben vor dem US-Kongress dort aufzutreten, so als Schweizer junger Diplomat? Ist das noch ein Highlight gewesen, oder? Ist das extrem stressig gewesen?
Eine von meinen Qualitäten ist, dass ich unter Stress viel besser funktioniere, als wenn ich keinen Stress habe. Und wir haben natürlich alle darauf hingewiesen, dass die Leute dann ohnmächtig werden, das Schicksal von der Schweiz und mein persönliches Schicksal auf dem Spiel steht und so weiter und so fort. Aber ich war eigentlich ganz ruhig gewesen, was meine Umgebung noch nervöser gemacht hat. Und ich war einfach gut vorbereitet gewesen. Und ich habe geglaubt, die Schweiz hat damals das Richtige gemacht.
Mhm.
Wir haben die richtigen Massnahmen in den Weg geleitet. Wir haben viele Fehler gemacht.
Zusammen mit den Banken damals, mit den beiden Grossbanken, oder nicht?
Ja,
UBS und CS zusammen?
Aber ich glaube, die sind erst nach etwa so 2-3 Jahren auf den richtigen Weg geprügelt worden. Aber ich glaube, die Eidgenossenschaft hat die richtigen Massnahmen, präzedenzlose Massnahmen in den Weg geleitet. Und wenn du natürlich etwas kannst vertreten, wo du voll dahinter stehst und wo du findest, es ist richtig, wo auch viele Holocaust überleben, wo die ganze jüdische Gemeinschaft von der Schweiz, wo meine besten Alliierten gewesen sind, dahinter steht, dann ist es einfacher, vor dem US-Kongress aufzutreten, als wenn du einen schwachen Case hast.
Also da hast du wirklich eigentlich zur Zufriedenheit von allen hast das durchgebracht, zur Belohnung bist du dann Botschafter in Berlin geworden, zusammen mit deiner glamourösen damaligen Frau, der Sean Fielding, die dann unter anderem mit Fotos, wo sie im Ross durch Botschaften galoppiert ist oder sich mindestens fotografieren lässt, etc. Und dann hat es eine Affäre gegeben. Wenn wir ganz kurz gleich noch auf das eingehen, für die Leute, die das nicht mehr drauf haben, die eben das Gefühl hatten, Johnny Depp, Amber Heard sei die grösste Affäre dieser Art in den letzten 30 Jahren.
Also erstens ist schon nicht durch Botschaft geritten, sondern vor der Botschaft. Das war der Eingang von Kutscheneinfahrt. Aber ich bin natürlich auch dagegen gewesen, aber ich habe es ja schon oft gesagt und wahrscheinlich die meisten männlichen Zuhörer werden mir zustimmen. Auch ich kann, wie viele Schweizer Männer, diese Frau nicht kontrollieren.
Das heißt wirklich, niemand können John kontrollieren.
Und ich bin aber einer von denen, der Grösse hat, das zugeben, dass wir, dass die Frauen vielleicht im Berufsleben noch nicht Dominanz haben, aber in der Ehe haben sie sie.
Gut.
Und wie mittlerweile ja bestens erstellt ist, ist die Affäre mir angedichtet worden.
Es ist eine Affäre,
von einem grossen Boulevardblatt.
Nein,
und das Boulevardblatt
sagen,
hat sich dann aber auch dafür entschuldigt.
Also wir müssen noch sagen, für die Leute, die das nicht mehr präsentieren oder für die das neu ist, man hat gesagt, du hättest eine Affäre gehabt mit einer jungen Dame, Jamile Rowe hat sie geheissen. Sonntagsblick hat das ganz gross gebracht. Auf Seite 1 hat es einen grossen Skandal gegeben und am Schluss hat sich wirklich der Michael Ringe auf Seite 1 dann auch müssen entschuldigen und hat müssen gross blechen, weil das Ganze ist, glaube ich, in Amerika eingeklagt worden von deiner Frau, wo solche Schadenersatzforderungen ganz andere Beträge abwerfen. Wie viel war es? 7 Kisten oder wie viel?
Ich kann mich dazu nicht äußern. Ich bin unter einer Schweigepflicht.
Aber liege ich viel daneben? Ich glaube, es ist das Höchste, wo je ein Schweizer Betrag ein Verlag als Schadenersatz hat müssen zahlen, oder?
Es war eine angemessene Summe gewesen.
Okay. Das hast du aber nicht überstanden, weil der damalige Bundesrat, der Herr Theis, hat das Gefühl, so einen können wir dort nicht mehr brauchen und hat irgendwie geschaut, dass du das im Staatsdienst dann verschwindest, oder?
Nein, das ist nicht richtig. Der Theis hat gefunden, ich bin auch 3 oder 3,5 Jahre schon in Berlin gewesen, hat mich wollen versetzen an andere Posten und ich habe dann gefunden, für so einen illoyalen Bundesrat würde ich nicht mehr arbeiten. Ich habe gekündigt und habe die nächste Karriere aufgebaut.
Genau, nachher bist dann du Unternehmensberater geworden, obwohl du noch nie in einem Unternehmen geschafft hast, aber das ist ja nicht unbedingt nötig.
Doch, ich habe mal 2 Jahre im Unternehmen geschafft, aber das gibt es nicht mehr. Ich traue es fast nicht sagen, Credit Suisse, aber ich bin nicht verantwortlich für den Niedergang, wie das 1985 und 86
war. Ja, vielleicht hat es nicht angefangen.
Dann ist der Credit Suisse noch gut gegangen.
Eben, hat dann zu einer Scheidung auch noch geführt, auch, um das noch zu sagen, mit der Sean Fielding. Und dort hast du unglaublich viel müssen zahlen. Also hast du viel, viel Geld verdienen. Wie hast du das geschafft, Thomas?
Ja, ich meine, ein guter Diplomat setzt sich auch in der Privatwirtschaft jederzeit durch. Und das ist mir dann gelungen.
Also gut, dann bist du relativ bald zu Oligarchen kommen. Vor allem einer, der Viktor Wechselberg. Während 5 Jahren bist du dort bei Renova im Verwaltungsrat gewesen, verschiedene Firmen, bist Berater gewesen, etc. Bis 2010. Warum bist du dann dort eigentlich ausgestiegen?
Also, Herr Wechselberg ist eins von meinen Mandaten gewesen. Ich habe viele andere auch gehabt. Aber über das redet man vor allem. Ich habe damals eigentlich wie sehr viele in Europa gehofft, dass es zu einer Kooperation, zu einer engen Kooperation, zu einem Zusammenschmelzen von Westeuropa und Russland kommt. Beide Seiten hätten einander gebraucht, hätten voneinander profitieren können. Wir hätten dann auch ein friedliches Europa gehabt. Ich sehe Russland immer als Teil von Europa. Ich habe dann aber gemerkt, 2009, 2010, dass das sich nicht umsetzen
lässt. Aber was hast du denn schon gemerkt? Weil dort ist ja der Putin noch in Europa, flattiert worden, man hat sich mit ihm getroffen und so weiter, man hat darauf gehofft, Handel durch Wandel und...
das ist richtig, das ist auch nicht
oder Wandel durch Handel.
Und aber man hat bereits 2008 hat man festgestellt, dass an der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Putin eine sehr harte Rede gegeben.
Aber das hat man nicht irgendwie ernst genommen?
Nein, das hat niemand ernst genommen. Und wahrscheinlich, es ist wie bei einer Ehe, es ist nie nur eine Seite schuldig. Und irgendwie in 100 Jahren werden die Historiker sagen, wieso hat Westeuropa den Putin verloren? Wo sind die Fehler?
Ja, die Frage wäre es heute schon gestellt, natürlich.
Ja, klar, aber...
Hast du eigentlich mal getroffen?
Ich habe den Putin mehrfach getroffen, früher noch als Botschaft, aber nachher auch noch. Und er kann sich ja sehr gut unterhalten.
Auf Deutsch?
Hochdeutsch.
Klar, es war ein Richtung bis zum Schluss, wo er dann am Schluss hat müssen alle Dokumente schreddern und verbrennen.
Ist richtig, oder? Und ganz viele Menschen haben sich in ihm getäuscht.
Du auch?
Ich habe mich auch getäuscht. Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass jemand im 21. Jahrhundert noch in Europa den Wahnsinn rittet und einen Krieg anfängt.
Und ein Land, das auslöschen will.
Und ein Land will vernichten, ein revisionistischer Politiker. Und es gibt viele, die der Putin ja auch in der Schweiz verteidigen und sagen, ja, man hätte ihn provoziert, aber ich pflege zu sagen, was auch immer falsch gemacht worden ist vom Westen. Und wie gesagt, da werden sicherlich die Fehler auch später mal aufdeckt. Es gibt keine Rechtfertigung für den völkerrechtswidrigen. Hunderttausende von Menschen kosten dich Angriffskrieg.
Frage, die man sich ja heute stellt, eben im Zusammenhang mit dem Krieg, was für eine Stellung haben die Oligarchen in Russland gegenüber Putin? Du hast sie damals erlebt, hast sicher auch mit dem Wechselberg darüber geredet. Und wie war es damals und wie beurteilst du das heute?
Ich habe damals schon festgestellt, dass dass die eine untergeordnete Rolle haben. Der Putin war der grosse Chef und hat die teilweise behandelt wie Schulbuben. Also ich habe Situationen erlebt, wo er mich sehr freundlich, sehr zuvorkommend behandelt hat. Und die Oligarchen, die neben mir gestanden sind, wie Dreck.
Na was?
Und das,
ich weiß, er hat alles im Griff in eigener Hand. Total.
Wenn er die als Oligarch nicht mag, wenn du etwas nicht machst, dann nützen dir deine 15, deine 20 Milliarden nichts. Dann bist du weg vom Fenster. Und darum hat es die Illusion gegeben, im Westen mit den Sanktionen könnte man die Oligarchen dazu motivieren, gegen Putin vorzugehen. Das war eine Illusion. Trotzdem sind die Sanktionen gegen die Oligarchen richtig. Aber er ist der dominante Spieler in Russland.
Aber hast du den Eindruck bekommen, was da zum Teil vermutet wird, zum Teil auch beleidigt ist, dass der Putin an diesen Geschäften der Oligarchen beteiligt ist, nicht mehr ein Prozentsatz ist zu ihm geflossen?
Ich habe dafür keine Hinweise, keine Beweise, aber das tönt realistisch.
Mhm. Also, du hast ja vorgeschlagen, geht jetzt mit dieser Frage um, was soll man mit diesen Sanktionen machen? Und du hast ja Folgendes gesagt, folgenden Satz, den ich da zitiere. Ein Sanktionierter mag denken, wenn ich die nächsten 10 Jahre nicht an meine 10 Milliarden herankomme, sitzen mir meine Frau und meine Geliebte und meine Kinder im Nacken. Dann nehme ich doch lieber die 3 Milliarden. Das heisst, wir sollen einen Deal machen, dass man denen den Großteil wegnimmt und dann immer noch vielleicht 30% lässt. Tönt so fast schon eben aus der Welt von Putin und den Oligarchen als etwas Normales, aber geht das in unserer Welt?
Im Westen sagt man ja, man müsse die Oligarchen enteignen und das Geld für den Aufbau von der Ukraine einsetzen. Jetzt sagt der Schweizer Bundesrat, aber auch viele Professoren, Juristen, das geht nicht. Die Eigentumsgarantie ist verfassungsrechtlich geschützt. Also kann man denen das Geld nicht wegnehmen, man kann es nur blockieren. Und da habe ich gesagt, als Ausweg, wieso versucht man nicht eine Verhandlungslösung?
Aber ist das rechtsstaatlich möglich?
Ja, eine Verhandlungslösung ist möglich. Du, ich, jeder kann auf 70% von seinem Geld
verzichten. Auf welcher Basis könnte ein Bundesrat oder irgendeine Behörde in der Schweiz so ein Anliegen vorbringen?
Das kann sicherlich die Schweiz in der Reihe machen, müsste man im europäischen Rahmen machen, wahrscheinlich auch in den USA, und so eine Lösung einmal diskutieren mit
denen. Ist das aufgenommen worden?
Bisher nicht, aber ich habe jetzt gerade wieder eine Anfrage bekommen, wo ich das noch ein bisschen detaillierter anlegen soll. Ich sage ja nur Folgendes. Die Ukraine braucht jetzt Geld und ganz erhebliches Geld. Und anstatt dass man jetzt mit einem Oligarchen, wenn 10, 15 Jahre prozessiert und das Ergebnis dann nichts ist, tut man jetzt schon schnelle Hilfe machen. Ob der Putin den Oligarchen zugesteht, dass sie das so machen würden, weiss ich nicht, aber das muss man abklären.
Also, da hast du dich eingebracht, du hast dich auch eingebracht eben in Sachen Neutralität, ein Thema, das dich seit sehr langer Zeit schon beschäftigt. Da muss man noch sagen, du hast ja schon in den 90er Jahren dich zu diesem Thema geäussert und hast dort in Washington Sachen gemacht und eigentlich die Schweizer Rolle in der Neutralität ist aufgrund von deinem Papier dort definiert worden. Kannst du das erklären?
1990 im 2. August hat ja Irak Kuwait angegriffen und es war die Frage, macht die Schweiz in den Sanktionen, die du noch ergriffen hast, gegen den Irak mit. Und bis anhin war es immer so, dass die Schweiz keine Wirtschaftssanktionen ergriffen hat, aus neutralitätspolitischer Sicht. Und im Sommer waren alle in der Ferien, die hohen Beamten, Bundesräte auch. Damals hat man noch nicht so mit denen kommunizieren.
Das ist grossartig. Die Schweiz ist in der Ferien.
Da habe ich einen kleinen Staatsputsch gemacht, indem ich ein Papier, das ich schon vorher mal geschrieben habe, rausgezückt habe zum Staatssekretär Jacobi. Der gefunden, ja, das ist richtig, wir müssen diese Sanktionen jetzt mitmachen. Das ist neutralitätsrechtlich zulässig. Der Bohrer sagt das. Hat das der Bundesrat geschrieben, die sind in der Ferien, haben es per Telefax bekommen, gefunden, das ist eine super Idee. Und haben das umgesetzt. Und darum hat die Schweiz an diesen Wirtschaftssanktionen teilgenommen. Und am nächsten Morgen, als das bekannt geworden ist, sind alle hohen Beamten von meinem Büro gewartet und haben mich denen zusammengestucht.
Ah ja. Aber es ist die zukünftige Strategie von der schweizerischen Neutralitätspolitik.
Genau, 1993 hat dann unter dem Staatssekretär Kellenberger den Neutralitätsbericht verschrieben, der jetzt immer noch gültig ist, wo man auch gesagt hat, die Schweiz kann der Europäischen Union beitreten, der UNO, damals waren wir noch nicht UNO-Mitglied, und haben die Neutralität vorangebracht.
Also es ist jetzt immer eine Frage, vor allem eine Frage von der Optik. Elie Wiesel ist ein Auschwitz-Überlebender, hat es wie folgt formuliert: Neutralität hilft immer dem Unterdrücker, nie dem Opfer. Ist das richtig?
Nein, es ist natürlich so, dass der Neutrale immer zwischen allen Stühlen steht. Oder Elie Wiesel hat das natürlich vor allem im Zusammenhang mit unserer Neutralität im Zweiten Weltkrieg gesagt.
Und damals, ich glaube, ganz generell, das ist eine generelle Aussage. Und die Frage ist, man sagt ja eben, wir müssen jetzt zwischen Russland und der Ukraine stehen, etc. Wenn man der Ukraine Waffen liefern würde, müsste man den Russen Waffen liefern.
Eben. Neutralität hat eben den Sinn und Zweck verloren. Neutralität spielt eine Rolle, wenn du zwischen Ländern wie Frankreich, Deutschland bist, die ständig Krieg führen.
Ja.
Dann hat Neutralität eine Rolle. Aber jetzt in solchen Konflikt nicht. Und insofern, wie gesagt, der Elie Wiesel in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg hat er Unrecht. Insgesamt hat er natürlich recht. Du kannst doch nicht in so einem Krieg wie zwischen Russland und der Ukraine neutral sein. Das ist moralisch falsch und ist auch politisch falsch.
Also, wir sind in dem Jahr 2023, wo die Situation anders aussieht, als wir so uns noch vor 20 Jahren vorgestellt haben, vor allem nach dem Fall von der Mauer etc. Bist du optimistisch oder pessimistisch für die nächsten Jahre, Thomas?
Also wir als Babyboomer haben die schönsten Jahrzehnte erlebt. Es ist nur aufwärts gegangen, wir haben Frieden gehabt, wir haben Wohlstand gehabt und jetzt wird es viel schwieriger. Ich bin nicht unsere Nachfolgegenerationen nicht. Wir haben riesige Probleme auf dieser Welt. Wir haben jetzt die Konfrontation mit Russland. Es könnte eine Konfrontation Westen-China geben. Wir haben Umweltprobleme. Aber in meinem grundsätzlichen Inneren bin ich immer optimistisch.
Mhm.
Der Mensch ist gemacht, schwierige Situationen zu überstehen. Und aus Krisen kann man auch etwas Besseres daraus machen, kann man lernen. Und darum grundsätzlich optimistisch.
Ja, genau, und das hast du bewiesen in eigener Sache, oder?
Ja, richtig.
Mehrfach. Wunderbar. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch einen letzten Titel? Gut. Er kommt natürlich.
Positiv.
Ja.
Queen, we are the champion. Ich denke an den FC Basel, aber leider werden wir das ja nicht mehr champion.
Das war ein Folge aus unserer Sommerserie Best of Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends.
beste Talkshow der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.